Wie komme ich an Reichweite im Internet? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Über Haltbarkeit und Reichweite von Worten im Internet.
Ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Geschäftsreise, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es die Firma Lopodio, bei der wir ja regionale Podcasts vermarkten, bald am Bodensee. Und auf der Durchreise habe ich Halt gemacht in, wie nennt man das hier nochmal, Donaueschingen, ne?
Donaueschingen.
Und da hört ihr auch schon die Stimme von demjenigen, der mir gegenüber sitzt. Das ist Philipp Klöpper. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hi, hallo.
Möchtest du erzählen, wie wir zusammengekommen sind oder soll ich es tun?
Erzähl mal gerne und ich gebe was dazu.
Also, ich bin hier im Öschberghof, so nennt man das, habe ich gedacht, komm, da machst du nochmal 2 Tage Halt. Und habe auch schon gesehen, dass die, ja weiß ich nicht, nennt sich der auch selbst Golfhotel? Ich habe das gar nicht geguckt, Spa und Golf, ich weiß es gar nicht. Ja, wie ist die genaue Bezeichnung? Ich glaube ja. Habe dann das gesehen und habe gedacht, okay, da werde ich mal eine Trainerstunde buchen. Habe ich gesehen, Driving Range, toll, Trackman, toll, so wie man das, Indoor-Golf und so, habe ich gedacht, mach ich mal. So, dann sind nämlich Philipp und ich zusammengekommen, weil der mir eine Trainerstunde gegeben hat. Und dann habe ich so viele tolle Geschichten hier von dieser Region und von Philipp selbst gehört, dass ich gesagt habe, da muss man eigentlich eine Podcast-Folge drauf machen. Ich fange mal mit dem an, wo ich gedacht habe, kann ich sein. Ich habe gewusst, dass die Spanier irgendwo natürlich in Deutschland untergebracht waren zur Europameisterschaft.
Genau, ja.
Habe aber nicht gedacht, dass sie hier untergebracht waren. Also die waren wirklich hier im Öschberghof, wo ich jetzt hier 2 Tage über Nacht bin, untergebracht.
Die waren exklusiv hier, also nur die waren die einzigen Gäste im ganzen Hotel.
Ganz Hotel gebucht und dann so, wie war das so? Also warst du in der Zeit hier die ganze Zeit oder hast du ein bisschen was gehört auch von den Leuten, die hier arbeiten? Wie war das?
Also ich war die ganze Zeit hier. Mhm. Der Golfclub ist ja auch selbstständig noch vom Hotel. Das heißt, wir haben ganz normale Mitglieder, die ja jeden Tag eigentlich zum Spielen kamen. Nur waren da jetzt so plötzlich mal ein paar Weltfußballstars auf der Bahn nebenan.
Ja, ich bin da so mit Philipp am, er gibt mir so ein paar Tipps hier so und dann sagt er, da wo du gestanden hast, da hat mal Rodri gestanden. Und dann dachte ich so, alles klar, so das Rodri eine Stunde gegeben oder wie?
Ja, genau. Also den habe ich auf der Range gesehen, mal vorbeigegangen und habe mir das angeguckt. Ich bin tatsächlich gar nicht so der große Fußballfan, also ich erkenne jetzt nicht, ja. Spieler, ja. Aber wir haben die natürlich alle an den Trikots erkannt und die sind hier jeden Tag rumgelaufen. Mhm. Und dann habe ich ja einfach mal gesagt, ey, das sieht ja gut aus. Also natürlich auf Englisch, aber
hat's denn wirklich gut ausgesehen?
Er sah sehr athletisch aus. Ah, ja, also der war, ich glaube, recht sportlich.
Okay.
Und und dann ist er so sind wir ins Gespräch gekommen und hat er mich gefragt, was ich hier mache. Meinte ich, ja, ich gebe hier Golftipps. Und er so, oh, ja. Kannst du mir was sagen? Mhm. Und dann war er erst nur so ein bisschen skeptisch und meinte, ja, hier, ich habe hier so einen Driver und ja, der geht irgendwie nicht geradeaus. Ja. Habe ich dem ein, zwei Sachen gesagt.
Wurde dann auch besser wahrscheinlich.
Ich war schon ein bisschen nervös auch. Und der erste Versuch hat aber so gut geklappt. Und der Kollege, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, der meinte auch gleich, oh, das hat aber gut geklappt. Ja. Und dann kam er, dann ist er sehr schnell aufgetaut und meinte, oh ja, hier noch ein Tipp für Eisen und noch für einen Putter. Und dann, dann standen wir indoor auf der Matte und haben da so ein bisschen gepattet. Das war ganz
Vielleicht war es gut, dass du die nicht so kanntest, weil sonst wärst du noch nervöser gewesen, glaube ich.
Das kann sein, ja.
Und sein Kollege wird nicht Cucurella gewesen sein, den hättest du gekannt.
Den habe ich dann tatsächlich nach dem Einspiel auch erkannt. Ja.
Das Wahnsinn, ne? Also wusstest du das schon vorher? Also wie früh wusstest du, dass die kommen und dass die hier auch mal da ein bisschen Golf spielen gehen? Oder?
Also, dass die herkommen, das war uns schon
relativ lange,
ein paar Monate vorher. Ja, das war ja lange in der Planung über das Management bei uns. Mhm. Und genau, dass die jetzt aber jeden Tag, also die sind dann wirklich jeden Tag golfen gegangen.
Krass.
Und wir haben dann auch so einen Ausweis bekommen von der, was ist das, UEFA, dass wir überhaupt ins Hotel noch kommen, dass wir da eben essen gehen können, also in unsere Kantine. Und
ja, da wird
jeder
gecheckt, ne? Damit da nicht einer reinkommt.
Ja, da standen überall an jeder Tür Security. Und das war schon Ausnahmezustand.
Ja.
Und dass die dann aber wirklich jeden Tag, also sie hatten ja Athletiktraining und also bei uns im Fitnessstudio, dann im Nachbarort haben wir die Fußballplätze, die auch unser Greenkeeping mitbetreut, dass die eben den Standard erfüllen. Mhm. Da haben die dann trainiert und nach einem ganzen Tag Training und Aktion sind die dann hier auf die Range gegangen, haben sich da 8 Körbe Bälle geholt und haben die da weggeprügelt.
Weißt du, was ich mir gerade überlege? Also stell dir bitte mal jetzt rein, also das ist natürlich jetzt nicht gewährleistet, dass es wirklich so ist, aber jetzt stell dir mal vor, dass dadurch, dass die diesen Freizeitausgleich hatten und einfach mal den Kopf ausschalten konnten beim Golfspielen, dadurch Europameister geworden sind. Also sie sind nur, vielleicht ist Rodri nur so gut gewesen, weil du ihm Tipps gegeben hast, wie man die Muskeln an der richtigen Stelle anspannt.
Das wird sehr wahrscheinlich gewesen sein.
Ist ein bisschen weit hergeholt, ne?
Ja, aber ist das weit hergeholt. Auf jeden Fall, anscheinend haben wir sie hier zu gut gepflegt. Ja, das kann man sagen.
Das ist auch total interessant. Ich war ja dann auch in dem Hotel und als das hin und wieder da zur Sprache kam, dieser Satz kam eigentlich immer. Ja. Nach dem Motto, ich glaube, wir haben ja zu gut gepflegt. Dann dachte, das
die Betten hätten ein bisschen härter sein müssen, glaube ich.
Irgendwie so, ja. Ne? Oder mal irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall kann man nur sagen, ich war ja selber in dem Hotel auch, also es ist ja, mir ist aufgefallen, also es gibt halt hochwertige Hotels, ne? Aber bei hochwertigen Hotels gibt es die, die sich um die Kleinigkeiten kümmern. Um diese kleinen Dinge. Und ich liebe es ja, wenn Hotels sowas machen. Also wenn man so ganz kleine Aufmerksamkeiten an jeder Stelle hat und so, ne? Also, ja. Klingt jetzt ein bisschen dekadent, aber ist nicht schlimm. Aber damit würde ich sagen, das habe ich hier erlebt. Es gab so viele Kleinigkeiten, wo man das hätte anders machen können und das war so schön und hat so viel Spaß gemacht, hier zu sein. Mal fernab vom Golf, was wir da hatten.
Ja, nee, also das ist so. Schon die Philosophie, dass hier wirklich der extra Schritt gegangen wird.
Toll, toll, toll. Auch mit diesem ganzen, ich finde es schön übersichtlich hier, das Hotel oben, dann gibt es dieses Tagungszentrum, habe ich gesehen, dann ist hier ein extra Bereich für die Golfgeschichte, die Driving Range etc. Und dann noch hier die Restaurants dran mit dem Golfclub. Ist ja auch ein eigener Golfclub, ne?
Ja, genau.
Ja, hast du eben gesagt. Und wir haben eine weitere Schnittstelle gefunden tatsächlich. Deutsche Sporthochschule.
Ja.
Ja. Was wir alles so in dieser, also wir haben ganz viel über Golf geredet, haben 10 Minuten Privates geredet, haben so viele Schnittstellen gefunden. Naja. Also ich habe ja an der Deutschen Sporthochschule tatsächlich studiert. Ich wollte ja immer, ach die Geschichte, die meinen Podcast kennen, die sagen jetzt erzählt, habe wieder diese Geschichte. Ich wollte ja immer Sportjournalist werden, ich wollte immer Fußballkommentator werden. Okay. Und habe dann Sport studiert, da muss man erst so ein Grundstudium machen, da muss alles machen, Bodentouren, Gerätetouren und so, habe ich alles hinter mir gehabt. Bravo, also Gerätetouren ist das Härteste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Dann musste man ins Hauptstudium sich entscheiden, ob man in Kommunikation geht oder halt im Physiobereich oder Lehrer oder so. Und dann habe ich gesagt Kommunikation. Dann war ich auch mal bei WDR 2 kurz als Hospitant, habe mir da reingeschnuppert, habe gesehen, das möchte ich gar nicht machen und habe was ganz anderes gemacht. Meine Geschichte. Jetzt kommt deine Sporthochschulgeschichte.
Also über den Deutschen Golfverband und den DOSB kann man auf die Golflehrerausbildung noch drauf die A-Trainer-Lizenz machen. Das geht dann Richtung Hochleistungssport, also Nationalkaderspieler.
Ja gut, ich bin ja nicht umsonst bei dir beim Training gewesen.
Genau, ja. Genau auf dich war das eigentlich abgezielt.
Ja, ja, ja. Du wusstest es nur noch nicht damals.
Genau, und da ging es dann eben auch nochmal mehr um, ja, nicht nur, wie man vielleicht den Ball gerade ausspielt, sondern auch unter extremen Turnierbedingungen, Spezialfälle und ja, dass das deutlich mehr in die Tiefe geht. Und so bin ich unter anderem nach Köln gekommen. Das war dann auch ein Seminar in München an der TU. Mhm. Genau, und dann waren wir eben auch zweimal in Köln. Und da
an der Sporthochschule selber ist aber kein Golfplatz, ne?
Nee, also wir waren in dem Olympiastützpunktgebäude. Ach so. Das war dann...
Ich weiß gar nicht, ob das noch Müngersdorf ist oder irgendwo außerhalb.
Also direkt, da ist ja dieses Fußballstadion.
Ja,
auch.
Das ist Müngersdorf.
Genau, ja, genau. Und da daneben ist eigentlich auch dieser Stützpunkt.
Ach so.
Also direkt da an der Sporthochschule war das eigentlich. Also
guck mal, dann habe ich das damals.
3 Minuten, glaube ich, zu Fuß.
Habe ich damals das noch nicht mitbekommen, weil ich da noch nicht so golfaffin war. Wahrscheinlich, deswegen nicht. Wo du es gerade ansprichst, es gibt ja so die unterschiedlichsten Verfechter beim Golfsport. Es gibt ja die sogar sagen, dass man das Mentale gar nicht, also das ist total überproportioniert ist. Also du kannst Technik lernen, alles gut, aber ein ganz großer Faktor, ob du wirklich richtig gut wirst, hängt am Mentalen. Bist du da auch, siehst du das auch so oder siehst du das anders?
Also spielt auf jeden Fall stark mit rein. Mhm. Es gibt auch, ja, es wird auch häufig gesagt, ja, das ist jetzt garantiert ein mentales Problem, aber man könnte es vielleicht auch eher technisch lösen.
Ach so, okay.
Und ja, das bauscht sich dann natürlich auch so ein bisschen gegenseitig auf, wenn man sagt, ja, ich treffe den Ball nicht und man denkt, man macht irgendwie alles richtig, dann kann man es natürlich auch gerne aufs Mentale mal schieben.
Ja.
Ich lasse das schon ganz gerne ins Training mit einfließen, dass man zum Beispiel mit dem richtigen Kopfinhalten auf dem Platz unterwegs ist. Auch was Stressabbau und
Abhaken von Niederlagen, also genau, wenn du einen Putt daneben setzt und so,
genau,
dass du
also
abhaken kannst.
Genau, also irgendwie schlechte Schläge abhaken, sich da jetzt nicht die ganze Runde drüber ärgern, das hilft natürlich auch. Aber es wird auch gerne mal einmal zu viel gesagt, ja, das ist jetzt ein mentales Problem, wenn man auch einfach sagen könnte, ja, der könnte den Schläger auch anders halten.
Zwei Sachen dazu. Kennst du die Roger Federer-Speech, die er im Moment immer hält?
Nein.
Roger Federer fragt das Publikum, was glaubt ihr, warte mal, jetzt muss ich mal eben überlegen, dass ich das richtig erzähle. Ich war der weltbeste Tennisspieler lange Zeit auf 1. Was glaubt ihr, wie viele Matches ich gewonnen habe? Prozent.
Ich glaube, zu der Statistik habe ich vielleicht mal was gesehen, aber...
So, das ist auf jeden Fall um die 80% oder so seiner Matches hat er gewonnen.
Ja.
Und dann fragt er, was glaubt ihr denn, wie viel Ballwechsel ich gewonnen habe? Und dann sagt er nämlich, wo alle schon denken, ja, es muss ja auch relativ viel sein, sagt er jetzt irgendwas mit 52% oder 53%.
Ja.
Und dann sagt er, du wirst nicht Weltklasse, dadurch, dass du die ganze Zeit gut bist. Du wirst Weltklasse, dass wenn mal etwas schief läuft, du das sofort abhaken kannst. In der nächsten Sekunde, in der du wieder an den Ball gehst, an die Linie gehst oder den nächsten Ball schlägst, wenn du dann das schaffst, dass das gar keine Rolle mehr spielt, egal was da passiert ist, dann wirst du richtig gut.
Ja.
So. Und die zweite Sache ist, weil wir ja auch beim Training übers Pitchen gesprochen hatten, da hattest du mir ja das mit den Uhrzeiten erzählt, ne, wie weit ich dann aushole. Und dann haben wir auch gleichzeitig so gemerkt, ah, okay, das hat aber viel mit Gefühl zu tun, wie ich selber fühle, wie du es als Trainer siehst. Und gleichzeitig aber auch natürlich, sag ich mal, wie überzeugt ich jetzt gerade davon bin, dass ich den Ball gleich gut treffen werde und in die richtige Richtung bringen werde.
Ja. Ne,
also da ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel, wie so die Mischung von allem ist. Ne? Und da wäre ich jetzt so einer, der sagt, wenn ich das mit den Uhrzeiten, da ist bei mir viel Gefühl gewesen. Auch jetzt im Nachgang, wenn ich auf der Driving Range war. Da war so viel, hey, komm, jetzt versuch's mal 9 Uhr. Ich müsste mir aufs Video angucken, ob ich jetzt wirklich auf 9 Uhr gegangen bin oder nicht.
Also ging ja auch so darum, dein 9 Uhr kann ja auch ein anderes 9 Uhr sein, als es jetzt vielleicht auf dem Video aussieht. Es geht ja immer darum, so ein bisschen das Gefühl in einen Wert irgendwie zu packen, dass man nicht sagt, ich hole es ein bisschen weiter aus, in dem Beispiel jetzt oder weniger oder mehr, sondern sagt, okay, ich habe hier einen Anhaltspunkt und an den man sich dann auch unter Druck, ja, an dem man sich orientieren kann.
Mhm.
Weil gerade in Turnieren, da ist es dann vielleicht etwas schwieriger als jetzt bei der Spaßrunde mit Freunden, jetzt den perfekten Lob über den Bunker, den man sich da traut und der kann dann klappen und nicht, aber im Turnier wird es dann vielleicht unter Druck doch ein bisschen schwieriger und so hat man einfach ja Orientierungspunkte, die auch unter Druck einen dann...
Gibt's ja auch beim Putten.
Ja, genau.
Also beim Putten ist ja auch so, dass man, glaube ich, irgendwie so, wenn du so mal eben bis zum Einbein und so, da gibt's ja auch diese Geschichten, dass du so eine Länge hast, die immer funktioniert.
Geht auch, ist dann natürlich auch abhängig noch von der Grüngeschwindigkeit.
Ah, ja.
Jetzt Augusta, wenn man da so weit ausholt wie hier.
Ja, ich habe solche Plätze, ich bin jetzt erst 3,5 Jahre dabei, ich habe einmal mal in der Bretagne eingespielt, wo die Grüns unfassbar, wie nennt man das, schnell waren.
Ja.
Also wo du wirklich nur ein ganz bisschen dahinter tun musstest und das Ding ist gerollt und dann, wenn du natürlich in Deutschland Plätze spielst, da ist das auch schon mal häufig was anderes. Wie nennt man das nochmal in Fachbegriff?
Das Stimp-Wert.
Ah ja.
Genau. Da bauen die so eine Rampe auf.
Mhm.
Je nachdem, wie weit der Ball ausrollt, erkennt man dann, wie schnell das Grün ist.
Das heißt, die Profis, wenn die zu einem Turnier gehen, die wissen das wahrscheinlich dann schon, wenn die kommen.
Genau, da bekommen die
Daten.
Da wird das meiste nochmal schriftlich mitgeteilt oder das hängt dann da aus. Ja. Dann messen die Greenkeeper das am Morgen und dann können die sich darauf einstellen.
Auf der 4 im Bunker liegt recht Schnee, so ist das dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Genau.
Das finde ich ja immer, also ich muss ja ein paar Sachen finde ich ja unfair, ne? Man kann sich überhaupt nicht mit den Profis messen, weil erstens, wenn bei uns Bälle weg sind, sind die bei dir nie weg, weil da irgendwelche Leute stehen, die sagen, guck mal, der liegt hier. Und da gibt's auch gefühlt gar keinen hohes Rough, wo man den Ball nicht wiederfindet. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die nur auf guten Plätzen spielen. Weil wir haben ja bei meiner Schwungtechnik darüber gesprochen, dass dank deines Tipps ist es jetzt erstmal weg. Mal gucken, ob es wiederkommt. Dass bei mir ja relativ tiefe Divots da waren und ich schlechte Treffpunkte hatte. Was natürlich auf einem trockenen Platz weniger heftig ist als auf einem butterweichen Platz.
Ja, genau.
Also als Amateur jetzt gesprochen.
Ja, genau. Also unterschiedliche Bodenverhältnisse. Da ging es ja so um den Bounce so ein bisschen bei den Wedges und hat dann auf jeden Fall einen Einfluss.
Ja, wenn du heute Abend nach Hause kommst, dann sagst du, ich habe heute mit dem Dirk gesprochen, der hat so ein amateurhaftes Zeug losgelassen, das glaubst du gar nicht. Alter.
Bisher ist eigentlich alles im Rahmen.
Ja. Aber die Anlage ist echt, die liegt natürlich wunderbar hier, ne? Also das muss man ja wirklich sagen.
Das ist echt herrlich. Schöne Aussicht.
Ja, ich liebe ja auch, wenn du einen direkten Hotel am Platz hast, also dass du wirklich auch Putzewege hast und alles und dass du da eben mal eben rüber gehst und dann da mit den Dingen das machen kannst, das ist schön. Hast du denn jetzt, wenn du jetzt hier, du bist ja auch ein bisschen abseits vom Hotel, hast du ja mit denen da oft zu tun, also gehst du da häufiger mal hin oder besprecht ihr Dinge miteinander oder sagen die dir schon Bescheid, hey, nächste Woche kann es voll werden, da kommen wieder die Spanier oder so?
Also wir haben so ein internes Nachrichtensystem.
Ah ja.
Und darüber bekommen wir eigentlich immer auch mit, was jetzt im Hotel passiert, ob es jetzt Richtung VIP-Gäste geht oder wie die Auslastung ist. Und da gibt es dann auch immer mit den ganzen Veranstaltungen die Kombi, jetzt gibt es einen Schnupperkurs und dann bekomme ich auch die Informationen. Bin dann aber auch häufiger mal im Hotel zur Veranstaltung, nochmal irgendwie was abzuklären. Mit dem Marketing bin ich auch häufiger in Kontakt. Und wir haben auch eine Kantine im Hotel. Und da sieht man sich dann eigentlich auch jeden Tag mehrmals.
Hör mal, wenn ich nicht diesen Podcast-Job hatte, konnte ich mir deinen Job auch gut vorstellen. Ich wäre zwar nicht so gut im Golfen, aber das kann man sich ja beibringen.
Kommt ja noch.
Also ich finde sowas super. War das immer so, wolltest du das immer schon so machen oder bist du das irgendwie reingerutscht oder?
Golflehrer allgemein?
Na, hier soll dann zu landen auch.
Also hierher bin ich jetzt durch die Corona-Zeit gekommen.
Okay.
Also
du bist ursprünglich aus Hamburg.
Genau, also ich komme aus Hamburg, habe da meine Ausbildung am Flesensee gemacht, also Richtung Rostock.
Mhm.
und war dann 2 Jahre selbstständig in Augsburg als Trainer. Dann kam da die Corona-Zeit auf und ist dann in Bayern etwas schwieriger geworden mit dem Training. Und so bin ich dann über einen Kollegen bin ich dann hierher gekommen und hier eben als angestellter Trainer ist das eine ganz gute Situation gewesen zu der Zeit und seitdem bin ich immer noch hier.
Ja, ich habe ja so diesen Spirit auch jetzt so ein bisschen mitbekommen. Ne? Ich bin so ein Energiemensch, weißt du? Ich komme in so einen Raum rein und dann sehe ich so, wie die Mitarbeiter sich unterhalten und wie die Leute hier so drauf sind und dann kommt man hier so hin, habe ich dich gesehen, wie du da so auch gerade, glaube ich, eine Stunde hattest und so. Da merkt man sofort, das ist so alles schön harmonisch hier. Also klar gibt es natürlich auch immer mal, ist ja normal, aber mir gefällt das so, wenn man so reinkommt und merkt, hier kannst du dich entspannen.
Ja, so. Vor dir war natürlich auch die ganz aufgeweckten Jugendlichen gerade. Gibt natürlich einen guten Eindruck, ja.
Gut, du hast ja natürlich immer welche, die unterschiedlichsten Handicaps haben wahrscheinlich auch, ne? Weil musst du ja gucken, wo du anfängst. Ja, auch
ist eigentlich von bis, also von, ich glaube, Handicap -4 ist jetzt der beste Spieler. Und dann des Platzreifekurses oder Schnupperkurse ist alles dabei.
Okay, ich stelle dir jetzt die Frage, die mein Leben zerstören kann. Glaubst du, dass ich jemals in die Richtung komme?
-4?
Du darfst die Antwort auch verweigern.
Also ich kann jetzt ich habe dich jetzt einmal in einer Stunde gesehen und ich sag mal, wie schnell du da die Sachen angenommen hast und auch wie offen du jetzt warst für neue Ansätze, da hast du schon sehr gute Sachen mitgenommen, also oder mitgebracht und da kann man auf jeden Fall gut drauf aufbauen. Also
-4 vielleicht nicht.
Am Ende, also
es hängt auch von meinem Training ab.
Der ist natürlich jetzt jeden Tag auf der Range, schlägt dann der ist jetzt, ich glaube, der macht gerade Abitur, der ist in der Schule und ist danach hier und schlägt jeden Tag seine Bälle.
Kann man so einen dann nochmal im Fernsehen sehen wohl irgendwann? Also, oder hängt das von was anderem ab?
Also der ist schon sehr gut dabei. Mhm. Natürlich das Level, was jetzt da im Fernsehen kommt, das ist
nochmal ein anderes?
Nochmal immer, weil, das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Also es gibt ja diese Qualifikationsprofitouren, da muss man dann eigentlich immer mal so eine Saison oder zwei oder mehrere mitspielen, dass man überhaupt die Plätze kennenlernt. Das ist ja auch in Deutschland, wie du auch schon meintest, so das Thema. Die Grüns, wenn man woanders jetzt im Urlaub zum Beispiel ist, dann sind die Grüns, die rollen da doppelt so schnell wie in Deutschland. Und jetzt kann man hier sehr, sehr gutes Golf spielen, kommt dann aber so auf diese Profiplätze und muss sich da erstmal dran gewöhnen. Deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, der ist hier so gut, jetzt geht sofort Richtung Profi.
Also der müsste dann praktisch diese Tour damit machen, die ist dann, da muss er auch reisen, da muss er das alles selber bezahlen und dann gibt's halt dann auch hier, wenn du gewinnst, ein paar Mücken, dass er das refinanziert bekäme, wenn er es denn machen würde, weißt du das?
Ja, genau. Also wir haben hier auch ein Turnier gehabt über die Pro-Golf-Tour. Cool. Und da ist allerdings das Preisgeld, ich meine, es waren, lass mich lügen, 4.000, 5.000 Euro für den ersten.
Ja.
Das heißt, der hat dann immer Hotelkosten, Reisekosten vielleicht für zwei Turniere raus.
Ja.
Und dann spielen die ja wirklich, ich glaube, 20, 30 Turniere im Jahr.
Ja.
Also muss man dann schon irgendwie Sponsoren mitbringen, dass das klappt.
Oder eine Influencer-Karriere parallel aufbauen.
Das ist natürlich nebenbei auch
sich immer. Sich mit Rodri fotografieren.
Genau.
Ach, schön. Ach, toll, interessant, wirklich. Gibt es irgendwas, was so in Zukunft hier ansteht, was interessant wird? Also klar, jetzt ist mal gerade machen wir bisschen in der Winterpause, wenn man es so nennen möchte, den Podcast.
Also es kommen wieder Fußballmannschaften.
Ja.
Ich bin aber nicht sicher, welche,
du bestimmt noch
wann
nicht
die kommen, darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Ja. Alles geheim.
WM ist in den USA, damit könnte er nichts zu tun haben.
Ich glaube nicht. Ja. Das wäre ein bisschen ein weit entferntes Trainingslager.
Also total spannend, wie ich finde. Erstens dein Job, zweitens, ich mag dich auch als Typ. Ich glaube, die Chemie stimmte von Anfang an. Ich mag den Öschberghof, ich werde nicht das letzte Mal gewesen sein. Und finde es total klasse hier. Kann nur allen empfehlen, wenn sie mal so wie ich ein kleines Päuschen brauchen oder mal ein schönes Wochenende verbringen wollen. Oder es gibt ja auch Golfarrangements, das ich gebucht habe. Sehr schön. Und ich würde sagen, danke dir.
Danke dir.
Und wir können ja mal ein paar Links zu dir in die Shownotes packen.
Sehr gerne.
Dann passt das. Super. Danke dir. Ciao.
Danke.
Wie komme ich an Reichweite im Internet? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrand ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung über Haltbarkeit und Reichweite von Worten im Internet.